Und dann gibt es eben auch noch eine Studie, die zeigt, dass zumindest bei diesen Vermögensverwaltern, dass da zwar tatsächlich die Firmen dann grüner werden, aber nur, weil sie braune Anteile verkaufen und damit ist dann gesamtwirtschaftlich für die Nachhaltigkeit auch nichts erreicht.
Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast.
Erleben wir bald unser grünes Wunder? Seit Jahren werben Unternehmen mit der Nachhaltigkeit ihrer Produkte und Prozesse. Auch die Finanzbranche hat das Thema längst für sich entdeckt. Es gibt nachhaltige Anleihen, grüne Finanzierungen und sogar Banken, die ausschließlich grüne Finanzprodukte anbieten. Damit soll Kapital angelegt werden, das positiv auf Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführungen wirkt. Ob das in der Praxis so einfach funktioniert, ist fraglich. Wie kommen die Kriterien zustande? Was passiert, wenn sich die Bewertungsmaßstäbe ändern? Und was ist mit den Vermögensverwaltern, die ihre Stimmrechte nutzen, um Unternehmer in eine bestimmte Richtung zu drängen? Um nicht weiter grün hinter den Ohren zu bleiben, haben wir in der heutigen Folge des ZDW-Podcasts Caroline Kirschenmann zu Gast. Caroline Kirschenmann ist stellvertretende Leiterin des ZDW-Forschungsbereichs Altersvorsorge und nachhaltige Finanzmärkte. Aktuell forscht sie zu Green Bonds und grüner Finanzintermediation. Mit ihr sprechen wir heute über die Vor- und Nachteile von grünen Labels in der Finanzwirtschaft, die Gefahr von Greenwashing und dem tatsächlichen Nutzen von Green Finance. Mein Name ist Bastian Thüne, ich arbeite in der Kommunikation. Herzlich willkommen zum ZDW-Podcast. Hallo Caroline, schön, dass du heute da bist.
Hallo Bastian, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe dich aus einem bestimmten Grund eingeladen, weil du dich mit Green Finance auskennst. Deswegen wäre es ganz nett, wenn du uns am Anfang einfach mal erzählst, wie Green Finance entstanden ist und wann die ersten grünen Finanzprodukte angeboten wurden.
Ja, Green Finance gibt es eigentlich schon erstaunlich lange, das denkt man gar nicht. Also es geht schon bis in die 1970er Jahre zurück, die Idee zumindest. Aber natürlich war das immer ein Nischenthema, sowohl in der Forschung als auch in der Praxis, bis dann 2015 mit dem Pariser Klimaabkommen das erste Mal das Thema so richtig auf die Agenda gekommen ist. Also das Pariser Klimaabkommen hat dem Finanzsektor zum ersten Mal so ganz offiziell eine Rolle in der Transformation zugewiesen. Und in der EU hat dann 2019 haben sich die Mitgliedstaaten auf den Green Deal geeinigt, also wirklich das Ziel, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Und dadurch ist das Thema natürlich seither immer größer geworden. Also wir denken dann zum Beispiel an die EU-Taxonomie, die 2020 kam, oder auch 2020 dann der Climate Target Plan, wo also wirklich festgelegt wurde, wie viel Billionen eigentlich jährlich investiert werden müssen. Oder dann auch 21 die EU Sustainable Finance Strategie, die dann nochmal genauer dargelegt hat, wie zum Beispiel Greenwashing vermieden werden kann, wie man Investoren beteiligen kann. Und du hast nach den grünen Anleihen, Krediten gefragt. Die gibt's tatsächlich schon deutlich länger, als jetzt der politische Prozess Fahrt aufgenommen hat. Die erste grüne Anleihe wurde schon 2007 von der European Investment Bank vergeben. Das waren damals noch einzelne Anleihen, die da ausgegeben wurden. Und zwar jetzt auch eigentlich seit 2015 ist der Markt dann so richtig in Fahrt gekommen. Und gerade auch in den letzten Jahren sehen wir große Steigerungen. Aber man muss dabei trotzdem im Blick behalten, dass der Markt klein ist im Vergleich zum gesamten Bondmarkt. Also letztes Jahr haben grüne Bonds 10% der Neuemissionen aller Bonds ausgemacht. Und bei den grünen Krediten ist es ähnlich. Die gibt es tatsächlich auch schon seit 2005, wurden vereinzelt erste ausgegeben. Und auch da sehen wir aber ein Wachstum des Marktes.
Also wenn man sich als Privatinvestor für Aktienfonds oder ETF-Fonds interessiert oder man möchte zu einer nachhaltigen Bank, die werben immer mit diesem ESG-Kürzel. Das umfasst ja nicht nur nachhaltige Kriterien, sondern auch soziale Standards. Also was versteht man denn genau unter diesen ESG-Kriterien und warum werden diese verschiedenen Sachen unter einem Begriff zusammengefasst?
Genau, also ESG steht zunächst mal für Environmental, Social und Governance, also für letztlich Umwelt-, Soziale- und Unternehmensführungskriterien. Und es ist in der Tat so, wenn wir an Nachhaltigkeit denken, denken wir eigentlich immer erstmal an Klima, wir denken an Umweltziele. Aber Nachhaltigkeit umfasst eben auch diese anderen Aspekte. Also letztlich geht es darum, dass ein Unternehmen nachhaltig gegenüber allen verschiedenen Stakeholdern agiert. Und das ist unter dem Begriff ESG zusammengefasst. Also als Beispiel, bei den Umweltzielen ist es immer recht klar, man möchte eben die Treibhausgase reduzieren, weniger Müll produzieren, den ökologischen Footprint verkleinern. Aber es geht eben auch darum, den Mitarbeitern gegenüber Standards einzuhalten, was die Sicherheit, was Gesundheit angeht, auch den Kunden gegenüber. Produktstandards als Begriff und dann eben auch in der Unternehmensführung, also den Aktionären gegenüber, gewisse Rechte eben zu gewähren, Risiken adäquat zu managen oder eben auch sich in der Korruptionsbekämpfung zu engagieren.
Ich meine, hinzu kommt ja auch eine ethische Komponente, aber darüber sprechen wir später noch. Derzeit gibt es ja aktuell 3 Standards, also den CBI Climate Bond Standard oder die ICMA Green Bond Principles. Und im Herbst 2023 stellte die EU ihren 3. Standard vor, den EU Green Bond Standard. Wo sind denn da die Unterschiede?
Genau, um es vielleicht noch mal kurz abzugrenzen, also diese ESG Ratings, über die wir gerade vorher gesprochen haben, die geben letztlich für Firmen oder auch für Fonds, wo es ja dann oft um Eigenkapitalinvestitionen geht, eben einen Hinweis, wie nachhaltig die Firmen sind. Und wenn wir über Bonds sprechen, dann gibt es die 3 Labels, die du gerade genannt hast. Und CBI und ICMA sind eben sogenannte marktbasierte Standards. Das heißt, die wurden von Marktteilnehmern entwickelt. Man hat sich letztlich darauf geeinigt. Und wir haben uns das mal mit Daten angeschaut in unserer Forschung, wie diese Standards genutzt werden, wie der Markt sie akzeptiert. Und wir sehen für alle grünen Bonds, die in der EU bis 2023 ausgegeben wurden, sehen wir, dass eben der Markt diese Standards ganz breit akzeptiert. Also fast alle Bonds, die mit grünem Label ausgegeben werden, werden inzwischen unter dem ICMA-Label ausgegeben. Und was wir auch sehen, was noch ganz wichtig zu sein scheint im Markt, sind sogenannte Zweitmeinungen. Das heißt sozusagen eine zweite Partei, Second Party Opinion nennt man das auf Englisch, schaut nochmal sozusagen drüber und gibt einen Testat, ja, das passt alles so, sodass Investoren da mit größerer Sicherheit wissen, dass auch der Bond, der emittiert wurde, diesem Label entspricht, also sprich letztlich mit dem Geld macht, was auch versprochen wurde. Und jetzt ist der neue EU-grüne Bond-Standard gekommen. Der ist letztlich gar nichts anderes als eine Kombination der Standards, die es schon gibt. Also er bezieht sich auf die EU-Taxonomie, also auf eine Definition, was grün ist und was nicht. Das macht CBI auch. Er verlangt jetzt eine Zweitmeinung, das ist auch bei CBA der Fall. Und wie die beiden anderen definiert er eben auch, dass das ja offengelegt werden muss, transparent gearbeitet werden muss, sodass Investoren ja nachvollziehen können, was mit dem Geld passiert. Lustigerweise kann der EU-Standard einfach von den Standards, die es schon gibt, nachgebildet werden. Aber er bietet eben trotzdem 2, ja, sagen wir mal, einzigartige Charakteristika, die, wenn man jetzt so bisher denkt, naja, vielleicht braucht's den gar nicht, die vielleicht doch zeigen, dass es so einen Standard braucht. Denn was neu ist an dem EU-Standard, ist, dass er eben ein politikbasierter Standard ist. Und das heißt, aus politischer Sicht, aus EU-Sicht macht es natürlich absolut Sinn, alle Finanzmarktregulierungen jetzt auf die EU-Taxonomie zu beziehen, damit es eben auch Sicherheit gibt, hier einen einheitlichen Rahmen, auf den sich alle Regulierungen beziehen. Das bedeutet natürlich auch letztlich weniger Aufwand, wenn es darum geht, Daten zu sammeln, Daten zu evaluieren, weil es immer die gleichen sind. Und was für mich letztlich, glaube ich, der entscheidende Punkt ist, ist, dass mit dem EU-grünen Bond-Standard hier die regulatorischen und die politischen Entscheidungen bei den gleichen Institutionen liegen. Denn wenn ein marktbasierter Standard was als grün definiert, was nachher in der Politik nicht als grün umgesetzt wird, dann entstehen ja wieder Unsicherheiten im Markt. Und wenn aber die gleichen Institutionen entscheiden, letztlich über die Regulierung, also was wird als grün definiert, und dann aber auch die politischen Entscheidungen dazu treffen, dann haben wir hier eine größere Kongruenz und vielleicht am Ende auch eben eine größere Sicherheit für Investoren.
Wird er dann auch vom Markt honoriert oder ist es eher so, dass er vielleicht ein Vorbild abgibt für diese beiden anderen Standards?
Ja, das werden wir sehen. Also der wurde ja jetzt gerade erst Ende letzten Jahres eingeführt, gilt dann also auch erst sozusagen ab einem Jahr später. Die EU möchte gerne damit sozusagen einen Goldstandard etablieren am Markt. Und wie gesagt, wir müssen sehen, ob das gelingt, also ob tatsächlich der Standard, der sehr streng ist, das muss man auch dazu sagen. Also da kommen eben auch neue Pflichten auf die Emittenten zu. Ja, letztlich, wenn vielleicht zunächst mal alle Staatsanleihen in der EU, die grün emittiert werden, unter diesem Standard emittiert werden oder auch große Emissionen von Institutionen wie der European Investment Bank, dann kann man sich schon vorstellen, dass vielleicht andere Marktteilnehmer auch nachziehen. Aber das werden wir dann so in 2-3 Jahren mit den Daten untersuchen können.
Also sprechen wir uns nochmal in 3 Jahren und gucken, ob der Markt das entsprechend honoriert hat.
Genau.
Wenn wir jetzt einfach mal nur die Märkte betrachten und die Märkte nachhaltiges Verhalten honorieren, sollten doch Unternehmen, die sich nicht an gewisse ESG- oder Green Bond Standards halten, automatisch Marktanteile verlieren und Unternehmen, die sich an die Standards halten, Marktanteile gewinnen. Braucht es in einer funktionierenden Marktwirtschaft überhaupt solche grünen Anleihen?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Also wenn wir jetzt keine Friktionen auf Märkten hätten, dann bräuchten wir wahrscheinlich auch keine grünen Anleihen. Was meine ich mit Friktionen? Also es gibt ja zum Beispiel Informationsasymmetrien. Das heißt, ich als Investor weiß von außen sehr viel schlechter über ein Unternehmen Bescheid. Ich kann sehr viel schlechter einschätzen, ist diese Investition, ist das Unternehmen tatsächlich so grün, wie es sich darstellt. Deshalb brauche ich eben, da sind wir jetzt wieder bei den grünen Labels oder bei den Ratings, brauche ich eben Informationen, die mir letztlich Auskunft darüber geben, was ich tatsächlich davon zu halten habe. Das heißt eben, letztlich können diese grünen Finanzprodukte dann auch ein Signal an die Marktteilnehmer sein, dass ein Unternehmen es wirklich ernst meint mit der Transformation. Und dann ist es auch nicht so auf Märkten, dass alle jetzt grünes Unternehmertum oder grünes Handeln honorieren. Also wir haben ja auch Investoren mit unterschiedlichen Präferenzen. Wir haben durchaus Investoren eben mit grünen Präferenzen und wir haben Investoren, die auf die Rendite aus den braunen Investments aus sind. Und hier kommen wieder die Labels ins Spiel, denn letztlich muss ich als Investor einen Anhaltspunkt haben, das für mich richtige Investment zu finden. Das heißt, dann kriegen wir so genannte Marktsegmentation, wo eben die einen in die grünen Produkte investieren, die anderen in die braunen. Und letztlich möchte man dann natürlich den Übergang schaffen, dass immer mehr grün wird. Und dann muss man natürlich auch sagen, selbst wenn wir alle Informationen zur Verfügung hätten, ist nun mal auch unsere Kapazität, Informationen zu verarbeiten, limitiert. Das heißt, es gibt ja letztlich zum Beispiel auch die Ausfallratings, also diese berühmten 3 Buchstaben wie AAA zum Beispiel, die dem Markt ein Signal geben, wie ist die Ausfallwahrscheinlichkeit. Und da können sich die Investoren auch dann letztlich segmentieren. Manche investieren nur in die sehr sicheren Anleihen, andere sind spezialisiert darauf, in eben riskante Anleihen zu investieren. Also das heißt, es gibt eben sehr gute ökonomische Gründe, warum auch in einer funktionierenden Marktwirtschaft wir diese grünen Finanzprodukte brauchen.
Also ist es analog zum Lebensmittelmarkt, wo es auch Bio- und andere Gütesiegel gibt und ich als Verbraucher habe es dann einfacher zu wissen, wo ich meine Präferenz dann einkaufen kann. Und manche Verbraucher möchten dann Bio-Siegel oder ein strengeres Bio-Siegel und andere wollen halt konventionelle Produkte kaufen.
Ja, genau, das ist eine gute Analogie. Und dann hängt es natürlich letztlich davon ab, wie gut die Siegel oder die Labels sind. Also wie gut die eben Aussagen geben zur Grünheit des Produkts.
Und ob sie glaubhaft sind.
Genau.
Es gibt ja auch Siegel, die sind manchmal umstritten, also auch im Lebensmittelbereich. Da werden dann Allianzen gegründet und keiner weiß so richtig, wo die Standards herkommen oder wie die zustande kommen. Gehen wir auch nochmal wieder auf den Verbraucher zurück, also oder auch auf professionelle Investoren. Wenn jemand Geld in traditionelle Aktienfonds oder ETFs investiert und er seine Anteile verkauft, weil er sagt, er will anschließend grüne Finanzprodukte kaufen, dann muss ja eine andere Person zunächst die Anteile dieser traditionellen Fonds oder ETFs abkaufen. Ist das denn nicht ein Nullsummenspiel?
Ja, also das ist auch wirklich ein Missverständnis, was offensichtlich am Markt jetzt vor allem bei den Kleinanlegern vorhanden ist. Das wissen wir aus Umfragen, dass es doch recht viele Leute gibt, die eben denken, wenn sie in einen ESG-Fonds investieren, dass sie dann direkt schon was Gutes für die Nachhaltigkeit tun. Aber genau, also solange kein neues Geld, also keine neuen Aktien ausgegeben werden, muss einer Aktien verkaufen, damit ein anderer sie kaufen kann. Da ist zunächst mal gar nichts weiter passiert. Aber indirekt können eben doch sozusagen Dinge passieren für die Nachhaltigkeit. Also wenn eben Unternehmen in diesen ESG-Fonds sich günstiger oder einfacher jetzt am Kapitalmarkt refinanzieren können, dann haben sie letztlich einen Anreiz, nachhaltige Projekte durchzuführen. Und außerdem können eben gerade bei Fonds, die werden ja von großen Vermögensverwaltern gehalten, können diese Vermögensverwalter eben letztlich auf den Hauptversammlungen ihre Stimmrechte ausüben und so auf die Geschäftsführung Einfluss nehmen.
Das wird ja auch bereits gemacht. Also vor ein paar Jahren ging es durch die Presse, dass der sehr große Vermögensverwalter BlackRock seine Stimmrechte nutzt, um den Unternehmen zu sagen oder ja dazu motivieren, sich an ESG-Standards zu halten, und hat wohl auch dementsprechende Briefe an verschiedene Vorstände geschickt. Wie ist das denn zu beurteilen? Ist es jetzt so die grüne Revolution in der traditionellen Finanzbranche oder ist es eher so ein, wenn man böse will, Marketing-Gag, weil es klingt halt gut und entspricht dem Zeitgeist?
Ja, also da ist sich die Forschung auch tatsächlich noch nicht einig. Es gibt einige Studien dazu. Die einen zeigen tatsächlich, dass es einen Zusammenhang gibt, eben mit weniger CO2-Emissionen, wenn sich die großen Vermögensverwalter als Aktionäre oder unter den Aktionären befinden. Dann gibt es aber wieder andere Studien, die sich tatsächlich mal das Abstimmungsverhalten der großen Vermögensverwalter anschauen. Und die zeigen, dass die doch in der Realität eher gegen nachhaltige Vorschläge oder Vorschläge zu mehr Nachhaltigkeit stimmen. Oder dass sie nur dafür stimmen, wenn eh schon klar ist, dass der Vorschlag gar nicht durchgehen wird. Also dass sie nicht das Zünglein an der Waage spielen für mehr Nachhaltigkeit. Und dann gibt es eben auch noch eine Studie, die zeigt, dass zumindest bei diesen Vermögensverwaltern, dass da zwar tatsächlich die Firmen dann grüner werden, aber nur, weil sie braune Anteile verkaufen. Und damit ist dann gesamtwirtschaftlich für die Nachhaltigkeit auch nichts erreicht. Jetzt gibt's wiederum eine andere Studie, die sich anschaut, wenn grüne Pensionsfonds zum Beispiel investiert sind. Da scheint es so zu sein, dass dann tatsächlich die CO2-Emissionen runtergehen, ohne dass braune Teile verkauft werden. Also vielleicht kommt es tatsächlich auf die Art des Investors an, vielleicht kommt es auch auf Zeiträume an. Also diese Studien arbeiten ja immer mit unterschiedlichen Datensätzen. Das heißt, hier brauchen wir einfach auch noch mehr Evidenz aus der Forschung, um ein klareres Bild zu erreichen.
Also zusammenfassend hat es durchaus kommunikative Vorteile. Aber es hat hin und wieder auch tatsächliche Effekte.
Genau, bisher sieht es so aus, also dass es teilweise Effekte hat, aber es ist eben noch nicht ganz klar, unter welchen Bedingungen oder welche Investoren die sind, die tatsächlich am meisten dazu beitragen, dass wir Effekte sehen.
Und letzten Endes arbeiten die Vermögensverwalter ja auch für die Performance ihrer Kunden. Hat denn schon die Literatur etwas gesagt zu der Performance von grünen Anleihen? Sind die den traditionellen Investments bisher überlegen oder kann man das auch noch nicht so sagen?
Ja, also es ist eine ganz interessante Frage und spielt darauf an, was du gerade am Ende vorher auch noch gesagt hast. Warum sollten eigentlich grüne Anlagen eine bessere Performance haben? Da widersprechen sich, glaube ich, momentan auch noch verschiedene Konzepte. Also zum einen gehen wir immer davon aus, theoretisch, konzeptionell, dass es Anleger mit grünen Präferenzen gibt. Die sind bereit, eben auf finanzielle Rendite sozusagen, ja, da Kompromisse einzugehen für den Impact, der generiert werden kann. Gleichzeitig haben wir aber auch eben die großen Vermögensverwalter, Pensionsfonds, Versicherungen, die ja für ihre Kunden letztlich Rendite erwirtschaften sollen. Aber gleichzeitig möchten die auch grün investieren oder sind auch diejenigen, die am meisten Kapital haben, das grün investiert werden kann. Also hier ist noch nicht so richtig klar, erstmal konzeptionell, was es eigentlich soll, worauf es hinausgehen soll. Aber was die Evidenz zeigt, ist, dass an der Börse sich in den letzten Jahren nachhaltige Aktien oft besser geschlagen haben. Aber da muss man mal ganz generell sagen, einfach nur nochmal dass es klar gesagt wurde, also vergangene Performance sagt nichts über zukünftige Performance aus.
Und wir machen keine Anlageberatung.
Genau, wir machen keine Anlageberatung. Es ist alleine eine Feststellung, dass das so war in der Vergangenheit. Und es gibt natürlich auch Studien, die versuchen zu verstehen, warum das so war. Und ein Punkt könnte eben sein, dass wir in den letzten Jahren die Anleger sehr stark auf klimarelevante Ereignisse, jetzt wie Überschwemmungen oder Stürme, reagiert haben, was einfach die Nachfrage jetzt getrieben hat. Und das treibt dann natürlich, wenn die Nachfrage steigt, dann steigen auch die Preise an den Börsen. Dass da aber jetzt noch nicht unbedingt ein klares Bild für die weitere Zukunft zu sehen ist, wenn auch beispielsweise diese Events auch mehr werden. Bei den Bonds ist es jetzt zum Beispiel genau umgekehrt. Da sieht es eher so aus, dass wir eben diesen Finanzierungsvorteil finden, was ja eine geringere Rendite von grünen Bonds bedeutet, als wenn wir vergleichbare konventionelle Bonds anschauen. Das heißt, diese Renditedifferenz, die sehen wir, die ist oft aber relativ klein. Also wenn wir jetzt überlegen, was das eigentlich für die Praxis bedeutet, was ja eigentlich passieren muss, damit wir wirklich einen Impact erreichen über sozusagen den Finanzsektor, ist, dass diese Rendite sozusagen Differenz, also dieser Finanzierungsvorteil, dann letztlich sich auch dahingehend auswirkt, dass das Unternehmen dann andere Investitionen tätigt, also grüne Investitionen, nachhaltige Investitionen. Aber das wiederum sind ja Entscheidungen, die innerhalb von Unternehmen getroffen werden und Unternehmen kalkulieren, wie profitabel ist letztlich eine Investition und verwenden dafür einen eigenen Kalkulationszinssatz. Und nur wenn der sich ändert, dadurch, dass sich eben gewisse Finanzierungsbedingungen ändern, nur dann ändert sich eben auch real in den Firmen was. Und das würden wir total gerne untersuchen, aber die Daten sind eben firmenintern und damit auch sehr schwer nur für die Wissenschaft zu nutzen. Das heißt, wir können einfach nur sagen, okay, Aktien haben sich in der Vergangenheit besser entwickelt. Bei den Bonds ist es so, dass wir tatsächlich teilweise einen Finanzierungsvorteil finden, der oft aber klein ist.
Dass die Vergangenheit nicht unbedingt etwas über die Zukunft aussagt, sieht man ja auch momentan bei den ganzen gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre. Also Rüstungskonzerne galten immer als böse und nicht nachhaltig und vor allem auch nicht als umweltfreundlich. Seit dem russischen Krieg gegen die Ukraine hat sich das aber geändert, weil Verteidigung auch ein wichtiges Gut ist. Des Weiteren hat auch die EU im Sommer 2022 Atomkraft als nachhaltig und grün eingestuft. Wenn ich mir jetzt diese ganze EU-Taxonomie-Debatte anschaue, komme ich doch den Eindruck, dass das manchmal etwas beliebig ist, was als nachhaltig oder grün eingestuft wird. Wie sollen denn Investoren damit umgehen?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich denke, es ist der Alltag von Investoren und auch von uns allen, dass eben, wenn wir so einschneidende Ereignisse haben, dass sich dann Bewertungen ändern, dass sich Einstellungen ändern und dass sich das letztlich auch in, ja, vielleicht in der Regulierung dann auch wieder spiegeln kann. Ich denke, so viel Flexibilität muss einfach sein auf allen Seiten. Aber natürlich darf dadurch, ja, das große Ziel nicht aus den Augen verloren werden. Also wenn wir auf die EU-Taxonomie, auf das Beispiel kommen, dann, ja, dann ist natürlich Atomkraft nicht dauerhaft nachhaltig. Und die, es gab ja damals auch sehr viele Kommentare, dass die EU-Taxonomie ja gelitten hat im Ansehen durch diesen Schritt. Aber letztlich muss man halt auch einfach sich pragmatisch der Realität stellen. Denn wir wollen weiter wirtschaften. Wir wollen weiter unsere Gesellschaft so leben, wie wir sie leben. Und wenn wir wirtschaften wollen, dann geht das nicht ohne Energie. Das heißt, die große Frage hier ist, wie kann ich pragmatisch diesen Übergang gestalten? Also, wenn Wirtschaften ohne Energie nicht geht und es nicht genügend erneuerbare Energien zur Verfügung gibt, und auch überhaupt gar nicht absehbar ist, wie die Speicherkapazitäten über diese erneuerbaren Energien jemals erreicht werden sollen, die man braucht, um Schwankungen auszugleichen, dann muss ich eben pragmatisch überlegen, wie ich diesen Übergang gestalten kann. Und dann kann man eben diskutieren, ob jetzt Atom oder ob Kohle die nachhaltigere Übergangslösung ist. Also ich plädiere da schon dafür, pragmatisch an die Dinge ranzugehen, will aber gleichzeitig jetzt nicht missverstanden werden. Ja, natürlich ist Klimaneutralität ganz unabdingbar als Ziel. Aber wir haben ja jetzt auch im vergangenen Jahr, in den vergangenen Monaten gesehen, dass wenn man nicht pragmatisch handelt als Politik, dann verliert man ganz schnell den Rückhalt in der Bevölkerung auch. Und wenn man den Rückhalt verliert, dann ist der Weg eben noch sehr viel schwieriger zu beschreiten.
Also mit dem Pragmatismus lieferst du eigentlich auch ein gutes Stichwort. Durch diese ganzen Ereignisse, Kriege, Konflikte, wirtschaftliche Stagnation, werden ja auch immer mehr Stimmen lauter. Man sollte jetzt, nachdem einiges geschafft ist, die Transformation erstmal wieder etwas gemütlicher angehen lassen, weil auch andere Probleme gelöst werden sollen. Sieht man das denn auf den Märkten schon, dass die Anzahl an grünen Bonds abnimmt?
Also bei den Bonds kann man noch gar nichts sehen. Also die 2023 war sozusagen das nächste Rekordjahr. Da sind also die Neuemissionen sind weiterhin gestiegen. Da sieht man nichts. Und ich glaube, die grundsätzliche Frage, die man sich dabei stellen muss, ist, ob Nachhaltigkeit und die anderen Ziele Hand in Hand gehen oder ob sie sich widersprechen, gegeben, dass wir letztlich ja ein gewisses Budget einfach haben, was investiert werden kann. Wenn wir auf die geopolitischen Risiken eingehen, klar, dann stehen sich zunächst mal die Aufrüstung oder die Fähigkeit, sich zu verteidigen wieder und Investitionen in Nachhaltigkeit gegenüber. Aber gleichzeitig gehen doch beide Ziele ja auch Hand in Hand, denn durch diese geopolitische oder durch diese geopolitischen Ereignisse haben wir ja gesehen, dass wir uns von Gas und Erdöl unabhängiger machen müssen, um eben unsere Wirtschaft nicht davon abhängig zu machen, dass bestimmte Staaten ja Kriege anfangen oder den Gashahn zudrehen oder wie auch immer. Das heißt, hier geht, also wenn es darum geht, sich unabhängiger zu machen von Gas, von Erdöl, gehen ja beide Ziele Hand in Hand miteinander einher. Andere Dinge, die immer genannt werden, sind die Infrastruktur in Deutschland, die sehr marode ist. Auch das widerspricht letztlich nicht unbedingt dem Ziel der Klimaneutralität, wenn wir jetzt an Investitionen in die Schiene oder in Netze denken, Stromnetze oder Wasserstoffnetze. Bei anderen Faktoren, die immer genannt werden, Bildungssystem, demografischer Wandel, Fachkräftemangel, überbordende Bürokratie. Klar, also da stehen verschiedene Herausforderungen nebeneinander und hier muss letztlich ja die Politik eine Antwort drauf geben, welche Ziele verfolgt werden mit mehr Nachdruck oder mit weniger Nachdruck. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir sind die Transformation schon viel zu lange, viel zu gemächlich angegangen. Da ist nicht mehr viel Zeit. Also das ist ein Ziel, bei dem nicht mehr viel Zeit ist. Und wir wissen auch aus allen Studien, dass es viel teurer wird, hier zu warten, als jetzt was zu tun.
Jetzt hast du ja eben nochmal die Politik ins Spiel gebracht, aber gut, wir haben dieses Jahr drei Landtagswahlen, nächstes Jahr ist die Bundestagswahl und dann warten wir mal ab, wie sich da die Bevölkerung und die Politik entscheidet mit möglichen neuen Koalitionen. Aber zurück zur Green Finance, du hast uns ja jetzt einiges darüber erzählt. Wie ist denn dein persönliches Fazit? Also einmal in Bezug auf, dass die Green Finance dabei hilft, auch weiterhin die grüne Transformation voranzubringen und dann auch in Bezug auf den Vorwurf, dass ja doch ganz viel Greenwashing bei der ganzen Sache dabei ist.
Ja, also ich denke, der Finanzsektor muss ganz klar auch seine Rolle in der Transformation spielen. Aber wir müssen eben auch hier wieder realistisch sein, was diese Rolle sein kann. Also ich denke, manche Vorwürfe, die ja irgendwie also in viel mit Greenwashing oder Etikettenschwindel argumentieren, ja, natürlich gibt es das. Aber man muss gleichzeitig eben auch sehen, vielleicht haben wir einfach noch nicht die besten Finanzprodukte gefunden. Dann wird vieles auch nicht klar genug kommuniziert. Wir haben uns über die ESG-Fonds unterhalten und dass eben einfach nur ein Kauf eines Anteils eines ESG-Fonds noch keinen Impact am Ende bewirkt. Da wird einfach vieles auch nicht klar kommuniziert oder vielleicht auch nicht verstanden. Also da kann man natürlich auch ansetzen, eben in besserer Kommunikation, besserer Finanzbildung letztlich auch. Dann muss man natürlich sehen, der EU Green Deal ist jetzt 4 Jahre her. Das heißt, auch wenn ich vorher gesagt habe, wir müssen uns beeilen und wir haben nicht mehr so viel Zeit, trotzdem ist es immer noch ein sehr neues Thema in dieser Breite. Und das sollte man einfach einmal im Hinterkopf behalten. Aber um nochmal ganz konkret zu werden, auch was der Finanzsektor tun kann und was seine Rolle sein kann, ja, gibt's zwei Dinge. Zum einen, er hat eine klare Rolle, aber er kann nicht der Ersatz für eine wirkungsvolle Klimapolitik sein. Das heißt, das Ganze wird nur funktionieren, wenn die Politik mit dem Finanzsektor und auch mit anderen Akteuren Hand in Hand arbeitet. Und was ich damit meine, ist, dass mal ganz grundsätzlich die Politik gefragt ist, um eben CO2-Nutzung entsprechend teuer zu machen. Denn ansonsten wird einfach weiterhin CO2-intensiv gearbeitet, wenn es zu günstig ist. Und wir brauchen die Politik auch da, wo eben grüne Forschung und Entwicklung gefördert werden muss. Denn ansonsten wird das nicht schnell genug vorangehen. Aber was der Finanzsektor und seine Akteure dann machen können, ist eben zum Beispiel über Aktien oder über Risikokapital eben neue grüne Technologien zu fördern, damit die sich schneller entwickeln oder kommerzialisiert werden können. Und dann können die Banken und auch die Bonds reinkommen letztlich als Fremdkapital, die weniger bereit sind, Risiko zu tragen, um eben ausgereifte Technologien zu finanzieren, damit die sich dann in die Breite und vielleicht auch über Ländergrenzen hinweg ausbreiten können. Und wenn sozusagen so findet dann jeder Akteur in diesem Gefüge auch seinen Platz und wenn das so laufen würde, dass eben die Politik und der Finanzsektor Hand in Hand arbeiten, dann sehe ich eben schon eine gute Chance, dass wir dem Ziel näher kommen.
Also um es ganz kurz zusammenzufassen, die Politik muss die richtigen Spielregeln setzen und die Finanzbranche erfindet dann schon die passenden Produkte.
Das wäre der Idealfall, ja.
Dann hoffen wir, dass es so kommt. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Caroline. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute bei uns warst.
Ja, ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank.
Danke auch fürs Zuhören beim ZDW-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eure positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt gerne eine Mail an podcast@zew.de. Wir sind gespannt auf eure Zuschriften.
Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast.